Glücklich, wenn er alles unter Kontrolle hat und sich alle seine Teller drehen, sozusagen. Im Moment dreht sich Haralds Leben überwiegend um Direktor Müller. Direktor Müller ist Haralds Chef. Solange Harald seine Aufgaben erfüllt, ist Direktor Müller zufrieden und sein Teller dreht sich wie von selbst. Haralds Frau heißt Doris. Solange Harald pünktlich nach Hause kommt, sich um seine Frau kümmert und ihr ein nettes Zuhause schafft, dreht sich ihr Teller auch fast wie von selbst. So dreht sich Haralds Leben also um seine Arbeit und um seine Frau, zu der er rechtzeitig nach Hause kommt, um auch dort alles am Laufen zu halten. Doch eines Tages steht Harald vor einer Herausforderung. Sein Chef, Direktor Müller, bittet ihn, am Wochenende auch ins Büro zu kommen und an einem wichtigen Projekt weiterzuarbeiten. Nun möchte Harald gerne Direktor Müllers Teller weiterdrehen. Er bleibt also, macht das Projekt fertig und eilt schnell wieder nach Hause. Gerade noch rechtzeitig, um Doris Teller in Schwung zu halten. Natürlich muss er sich jetzt etwas mehr anstrengen, um den Teller zu Hause wieder auf die richtige Drehgeschwindigkeit zu bringen. Aber er schafft es. Er hat wieder alles unter Kontrolle. Doch dann kommt Bernadette. Bernadette ist Haralds Tochter. Da er sie wirklich liebt, hat auch sie einen Teller, der gedreht werden will und für den er Zeit investieren muss. Also muss Harald sich etwas mehr anstrengen, um den Teller seiner Frau und seiner Tochter in Schwung zu halten und um rechtzeitig zurück zur Arbeit zu kommen und Direktor Müllers Teller zu drehen. So wird sein Leben zwar etwas komplizierter, aber er ist immer noch Herr der Lage. Dann kommt die nächste Herausforderung, gesundheitliche Schwierigkeiten. Aber bald lernt Harald Roland kennen. Roland ist der Trainer im Fitnessclub, den Harald auf Empfehlung seines Arztes besucht. Der Arzt meint, es würde Harald helfen, sein Leben zwischen Frau, Tochter und Arbeit besser zu bewältigen. Es hilft ihm natürlich, aber es kostet auch Zeit, diesen Teller zu drehen. Und während Harald Rolands Teller dreht, kommen die Teller seiner Frau und seiner Tochter gefährlich ins Trudeln. Und zwar so gefährlich, dass sie einen Eheberater aufsuchen. Der Berater hilft Harald, aber er kostet auch Zeit. So ist Harald Tag ein, Tag aus, von morgens bis abends unterwegs. Und wenn einer der Teller besondere Anforderungen an ihn stellt, wirkt es sich auf alle anderen Teller aus. Als seine Tochter ein eigenes Zimmer mit einem eigenen Computer braucht, braucht er auch mehr Geld. Also muss er mehr Zeit für Direktor Müller aufbringen und mehr arbeiten. Daraufhin wankt seine Frau Doris ganz gefährlich. Während er sich um sie kümmert, vergisst er einen Termin bei seinem Berater und kommt zu spät zum Training im Fitnessclub. Er wird krank und bricht zusammen. Dann tritt eine neue Herausforderung in Haralds Leben. Er muss sich um seine immer gebrechlicher werdenden Eltern kümmern. Karl-Heinz und Bertha. Auch seine Eltern brauchen einen täglichen Anstoß. Das ist Harald. Sein Leben ist bestimmt von seinem Chef, seiner Frau, seiner Tochter, seinem Fitnessclub, seinem Eheberater und seinen Eltern, zumindest im Moment, bis die nächste Herausforderung kommt.
Nein!
Es bedeutet nichts. Lehnen Sie sich zurück, es ist Freitagabend, Sie können morgen ausschlafen, ich bin kurz vor 12 zu Ende. Wir drehen ja hier keine Teller, nicht? Ich soll ja, bin ja zur ausgesprochenen Ruhe hier aufgefordert werden. Wie soll ich hektisch werden? Aber zurück zu Harald. Ich meine, so ist das Leben. Schön dargestellt, schön symbolisch, aber so ist das Leben. Da gibt es nichts zu heulen und nichts zu ändern dran. Und der Balanceakt führt eben gelegentlich zu grenzenlosem Stress und manchmal sind dann auch die Grenzen überschritten und dann brennen die Sicherungen durch. Und dann kann man das ändern? Gibt es andere Möglichkeiten? Also so ganz auswahllos sind wir nicht. Es gibt durchaus heute eine Reihe anderer Möglichkeiten. Ich las vor einiger Zeit ein außerordentlich kesses, schon sehr interessant, äußerlich aufgemachtes Buch. Das hatte den Titel Die Tugend der Orientierungslosigkeit. Und darin schrieben zwei junge Autoren, was man braucht heute, um zu Beginn des dritten Jahrtausends die Herausforderungen zu bewältigen. Was für Menschen, was für Lebenseinstellungen sind eigentlich nötig, um mit den gegenwärtigen Herausforderungen fertig zu werden. Ohne dass ich jetzt das Buch lang referieren kann, ein kluges Buch und auch ein freches Buch und sehr herausfordernd, mich hat sehr gefreut, das zu lesen, da viel bei gelernt. Also die These ist ungefähr so, dass der Mensch, der wirklich im Heute lebt, der ist ein Lebenskünstler. Sie sagen Lebensästhet. Ein Lebenskünstler, der nur der Baustelle seines eigenen Lebens verpflichtet ist. Das ist das einzige Ziel, das gute Leben zu gestalten. Und was ein gutes Leben ist und wie das gelingen soll, das entscheidet alleine der Lebenskünstler selbst. Er ist der Architekt, er ist der Baumeister. Übergeordnete Instanzen wie Gesellschaft, Staat, Moral, Kirchen haben ausgespielt, es gibt keine übergeordnete für alle oder für größere Anzahlen verbindliche Regeln, wie man das Leben erfolgreich zu gestalten hätte. Also das Konzept hier in der Theaterszene ist längst out. Wieso? Was heißt hier Verpflichtung gegenüber Familie, Frau, Tochter, Chef, Eltern? Das entscheidet der Lebenskünstler selber. Mit allem Risiko, und da braucht man nicht rumzujammern, man kann pleite gehen, man kann Bruch bauen, man kann erfolgreich, man ist heute Unternehmer, man ist morgen arbeitslos, man ist heute reich und ernährt sich aus Feinkostläden und morgen sucht man die billigsten Angebote im Discountmarkt. Das ist alles normal und da wird nicht geklagt drüber, das ist das Leben, keine Rumjammerei, total unabhängig. Der Lebenskünstler ist die letzte Instanz seines Lebens. Er ist der Chef im Ring, der Napoleon seines Imperiums. Er ist Gott. Nun, in der Diskussion über dieses Buch und auch in diesem Buch scheint das schon durch, wird klar, so eine kesse Philosophie und Lebenseinstellung, das ist ein bisschen eine Luxusphilosophie. Die kann man sich gut leisten in einer Gesellschaft, in der es so ein soziales Netz gibt und wo eine letzte Sicherung irgendwo noch da ist und wo man dann weiß, wenn es allzu schlimm kommt, so zwischendurch, stürzt man nicht so ganz total ab. Wenn man diese Sicherung nämlich nicht mehr hat, dann liest sich das alles nicht mehr so heiter und lebt sich das alles nicht mehr so locker. Sie mögen vielleicht gedacht haben und ein bisschen entrüstet sich im Stuhl zurechtgesetzt haben und sagen, das ist aber rücksichtslos, das ist aber eine brutale Lebenseinstellung. Ja, mag ja sein. Ich höre sowas in gewisser Weise mit Sympathie, weil ich denke, Klartext hilft einem, da kann man sich wenigstens mit auseinandersetzen. Das ist eine Position, da ist klar, da sagen Leute, ich bin die letzte Instanz, der Rest interessiert mich nicht. Natürlich ist die Testfrage dann immer, wie haltet ihr denn mit den anderen? Muss man nicht auch füreinander sorgen? Hat man nicht Verantwortung und Verpflichtung? Das sagen die, nein. Aber das ist out, man muss nicht sich um andere kümmern, Krankenbesuche machen und so etwas aus einer Verpflichtung heraus, weil es da so Prinzipien gibt oder Nächstenliebe oder sowas, sondern man tut das, weil es einem selber gut tut. Und wenn es einem selbst gut tut und wenn es viele solcher Lebenskünstler ist, dann haben vielleicht viele dieser Lebenskünstler häufig genug irgendwann mal die Idee, dass es ihnen selber gut tun könnte, einen kranken Menschen zu besuchen, und vielleicht hat der Kranke dann Glück und es kommt immer mal einer vorbei. So geht das dann. In der Summe, meinen Sie, ging es ganz gut. Sehr herausfordernd und ich glaube nicht ganz lebensfremd für eine ganze Generation, die lernt, so zu leben, sehr pragmatisch, und die wirklich fertig wird. Keinerlei Übersicht mehr nötig, das ist viel zu anstrengend. In der Unübersichtlichkeit unserer Zeit baut man das Kunstwerk seines eigenen Lebens ganz nur sich selbst verpflichtet. Und hofft dabei, dass das Ganze so wie einer großen Love Parade doch ein schönes Gefühl gibt. Wir mögen uns alle und irgendwie wollen wir auch gar nicht gegeneinander sein. Hoffentlich geht die Musik gut ab. Ich finde, das ist eine Position, mit der man sich auseinandersetzen kann, indem Menschen ganz deutlich sagen, ich bin die letzte Instanz. Also dass ich spiele die Rolle Gottes. Es gibt niemanden mehr, den ich darüber anerkenne. Weder einen wirklichen Gott noch Institutionen, die sich anmaßen, Autorität auf mein Leben auszuüben. Ich bin deshalb mit solchen herausfordernden Positionen eigentlich ganz locker und gut zurecht, weil in der Bibel ähnlich Klartext geredet wird. Also ich will Ihnen mal einen Text vorlesen aus den Psalmen. Psalm 53, und da steht gleich zweimal in der Bibel der gleiche Text nochmal im Psalm 14, und irgendwie so frech, ich sage das zur Warnung vorweg, so frech wie der ist und herausfordernd und nahezu beleidigend für manche, der steht auch nochmal im Neuen Testament, wörtlich zitiert, also aller guten Dinge sind drei, und er heißt, die Dummköpfe sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Sie taugen nichts, ihr Freveln ist ein Greuel. Da ist keiner, der Gutes tut. Gott schaut vom Himmel auf die Menschen, um zu sehen, ob jemand klug ist und nach Gott fragt. Aber sie sind alle abgefallen, allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut. Nicht einer. Da hört der Spaß doch auf, nicht? Das ist Klartext. Gott sucht Leute, die klug sind. Und Klugheit wird in der Bibel so bestimmt. Menschen, die nach Gott fragen. Ich kann verstehen, dass da manchem der Kamm schwillt und sagt, das ist die typische Intoleranz. Ich sage, okay, lasst uns Klartext reden. Über die Grundlagen unseres Lebens, über die letzten Orientierungen. Wer hat den Bauplan für unser Leben? Wonach will ich mich richten? Was ist gelingendes Leben? Für mich hier selber und für uns gemeinsam in unseren Gesellschaften. Wie kann es gelingen? Es lohnt, um diese Frage des gelingenden Lebens schon Klartext zu reden. Und wo klare Positionen sind, auch wenn sie scharf sind, da kann man wirklich sich auseinandersetzen. Wenn Sie denken, das wären Grenzüberschreitungen, ich möchte Ihnen Mut machen zum scharfen Denken, zum fröhlichen Florettfechten auch, geht nicht um Rechthaberei, sondern um Klärung. Lassen Sie mich deshalb einmal die Frage jetzt so stellen. Was bedeutet das eigentlich in unserem Leben, wenn wir von Gott reden? Viele gebrauchen diesen Ausdruck. Aber was schließt der eigentlich ein? Was meinen wir eigentlich? Was ist Gott? Vielleicht können uns einige Fragen zur Klärung helfen. Jeder sucht nach einer Richtung. Wer zeigt, wo es hingeht, ist Gott. Wir brauchen Kraft zum Leben. Der müsste ins Fitnessstudio. Der braucht Halt. Da gibt es Anerkennung. Das sind die vier Aspekte unseres Lebens, die unendlich wichtig sind. Wir alle suchen nach Anerkennung. Das ist kein Luxus. Kein Mensch kann leben ohne Selbstwertgefühl. Und deshalb ist, wie verschieden wir auch sind, wir suchen nach Anerkennung. Und wer uns die Anerkennung gibt, von dem wir sie wirklich bekommen, der ist für uns wichtig. der nimmt, spielt für uns die Rolle Gottes. Wir alle müssen jeden Tag, in jeder Stunde fragen, was soll ich jetzt tun? Wir haben keine Wahl. Diese Frage kann keinen Augenblick unbeantwortet bleiben, weil die Zeit einfach weitergeht. Sie müssen in diesen Sekunden alle entscheiden, jetzt spiele ich ein riskantes Spiel, alle entscheiden, was sie tun. Ich wünsche mir natürlich, sie bleiben noch einen Augenblick sitzen, aber das ist ja ihre Entscheidung. Sie könnten ja auch aufstehen und weggehen und sagen, der spinnt, dem höre ich nicht zu. Aber wenn, so, vor einer Sekunde haben sie so oder so entschieden, sie sind noch sitzen geblieben, so an Übertragungsorten kann ich das nicht so genau erkennen von hier aus, ein bisschen dunkel bei ihnen. Und das können Sie nicht mehr ungeschehen machen, für den Teil, der zurückliegt. Das heißt, wir müssen in unserem Leben an jedem Tag tatsächlich entscheiden, was wir tun. Und wenn wir nichts tun, haben wir auch entschieden, dass wir anderes eben auch nicht tun. Wer sagt mir aber, was ich tun soll? Wer zeigt mir die Richtung meines Lebens? Weiß ich das selber? Sagen mir das andere? Kommt das aus dem Gefühl? Stimme ich das ab mit der Mehrheit oder was ist es? Das oder wer oder was mir sagt, was ich tun soll, wo die Richtung hingeht, das ist für mich Gott, die letzte Instanz. Und dann braucht jeder von uns Kraft zum Leben. Da gibt es Hindernisse zu überwinden. Woher beziehe ich diese Kraft? Diese Quelle der Kraft, die ich suche, ist Gott für mich. Können ganz verschiedene Dinge sein, woher ich das beziehe. Das ist Gott. Das Wichtigste ist vielleicht die Sicherheit. Wir können ohne ein gewisses Maß an Sicherheit und Geborgenheit nicht leben. Es ist wie die Anerkennung. Denken Sie noch an das Bild, wo die große Hand, diese kleine, schwächere Hand hält. Sicherheit. Ich bin geborgen. Wer gibt mir solche Sicherheit? Jeder braucht sie. Wir suchen Menschen, die uns solche Geborgenheit geben. Wenn wir sie nicht mehr haben, suchen wir nach Stoffen, die uns Sicherheit geben. Manche suchen sie in Drogen oder im Alkohol. Geld verspricht viel Sicherheit. Geld ist übrigens das Mittel, das am besten die Fragen, die wir alle stellen müssen, und alle dauernd stellen. Da unterscheiden wir uns überhaupt nicht. Geld scheint übrigens diese Fragen am besten zu beantworten. Denn Geld verspricht, wenn man ausreichend davon hat, eine Menge Sicherheit. Und vor allen Dingen verspricht es Anerkennung. Hast du was, dann bist du was. Und das sind eigentlich die beiden wichtigsten Dinge. Und daraus wächst die Kraft. Und dann findet man auch vielleicht eine Richtung. Also, ich wollte Ihnen deutlich machen, auch wenn Sie den Ausdruck Gott nie in den Mund genommen haben, außer wenn so gedankenlos selbst von Atheisten gesagt wird, ach Gott oder mein Gott, und es ist ja unerhört, wie viele Leute, die nicht an Gott glauben, ihn dauernd im Munde führen. Also auch wenn Sie den Ausdruck nie in den Mund genommen haben, Sie haben einen Gott oder mehrere. Sie haben etwas oder irgendwen oder mehrere, die für Sie genau das sind, was Gott ist. Sicherheit, Quelle der Anerkennung, der Kraft und Orientierung. So, und jetzt ist es nämlich nicht die Frage, ob Sie an Gott glauben oder nicht an Gott glauben. Das ist ein grobes Missverständnis. Das ist überhaupt nicht die Frage. Jeder hat seinen Gott oder seine Götter. Die Frage zwischen uns ist überhaupt nur die, wer ist Gott? Das heißt, hält diese Quelle, was sie verspricht? Gibt es die Sicherheit von dem, woher ich es erwarte? Gibt es eine tragfähige, dauerhafte feste Anerkennung daher, wo ich sie beziehe. Eine Kraftquelle, die nicht versiegt. Die Orientierung, stimmt sie? Führt sie mich zum Ziel? Wer ist Gott? Das ist die eigentliche Frage. Das Leben nach der Beantwortung dieser Fragen, das treibt uns um. Und das ist dann wie die Yacht. Etwas so wie, dass wir müssen diese Teller in ganz unterschiedlich in Bewegung halten. Da gibt es ja verschiedene Lebensphilosophien. Es müssen nicht die Teller sein, die da Harald gedreht hat. Und, aber das ist eine Jagd. Und da wird man dann atemlos, nicht? Dann zieht man einen Schlips an, wie so unser einer, der hält dann alles zusammen und dekoriert einen wunderbar und plötzlich wird er zur Schlinge. Denn wenn man rennt, ich meine 100 Meter oder 1000 Meter und dann mit zugebundenem Schlips, dann wird es schon eng. Und irgendwie ist das dann zum Symbol geworden, das, was uns eigentlich zieren soll und was irgendwie so einen Zusammenhalt signalisiert, das erwürgt uns. Wir vertrauen auf Menschen und auf Dinge und wir hängen uns an ihnen auf. Wir haben uns an sie gehängt und wir hängen uns an ihnen auf. An die Stoffe, an die wir uns hängen, ans Geld, auch an die Menschen. Man wird hörig, man wird missbraucht, zum Schluss weggeschmissen. Das ist bitter. Ich weiß nicht, ob es Ihnen gefällt, aber deshalb redet die Bibel einen solchen frechen Ton und nennt das Götzen. Götzen sind Gottheiten, die wir selbst gewählt haben, die uns zum Schluss zum Strick werden, der uns erwürgt. Wir suchen an ihnen den Halt, aber anstatt den Halt zu finden, hängen wir uns an ihnen auf. Und weil diese selbstgesuchten, so heiß geliebten, weil freiwillig gesuchten Götter diese mörderische Wirkung haben, deshalb ist die Bibel so kritisch. Deshalb ist sie so kritisch. Wer ist Gott? Das ist die Grundfrage unseres Lebens. Ich habe im Laufe der Woche schon mal darauf Bezug genommen, dass im vergangenen Jahr eine Umfrage, die einer großen deutschen Wochenzeitung veröffentlicht wurde, über Religion in Deutschland gesagt hat, dass 65% der Deutschen irgendwie an Gott glauben. In dem Bericht darüber heißt es wörtlich, jeder zimmert sich seinen Glauben selber zusammen. 12% davon glauben an Gott im Sinne dessen, was die Bibel darüber sagt. Sonst hat jeder so seine eigene Vorstellung, ein höheres Wesen, was auch immer das sein mag, eine kosmische Kraft, ein universales Prinzip oder einen Schöpfer oder wie auch mehrere Götter, Gottheiten. Naturkräfte sind heute sehr in Mode, als Gottheiten verehrt zu werden. Ich habe mich gefragt, warum glauben so viele Menschen irgendwie an Gott, ohne genau zu wissen, wer er ist und wo er ist? Denn das gehört beides zusammen. Ja, wir glauben an Gott. Aber wer ist er? Wo ist er? Da haben wir schon fast eine Tugend draus gemacht. Das kann man doch gar nicht wissen. Also man weiß im Grunde nichts Genaues. Das ist so eine nebelhafte Vorstellung, aber irgendwie glauben wir daran. Warum eigentlich? Was macht das eigentlich für einen Sinn? Ich möchte Sie mit nach Athen nehmen und Ihnen eine Geschichte erzählen, die dieser gewaltigen Kulturmetropole Europas passiert ist. Noch die Ruinen des alten Athen sind heute sehenswert und die Menschen fahren dorthin. Es ist ja wirklich eine große Schönheit. Es muss ein Glanz gewesen sein zu Zeiten im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung, war Athen die Kulturmetropole des Römischen Reiches. Und das Römische Reich hatte so einen Hauch von Globalisierung begonnen. Viele Nationengrenzen waren weggefallen, Kulturkreise rückten zusammen, ein Austausch der Waren, ein Austausch der Gedanken, der Religionen, der Ideologien passierte, der Kulturen. Es war eine ganz reiche Zeit, ganz ähnlich wie die unsere heute in Europa. Aber wie solche Zeiten, wo die Grenzen wegfallen, wo Grenzenlosigkeit, Austausch ermöglicht, das so an sich haben, Menschen werden auch verunsichert. Es wird alles so unübersichtlich. Jetzt sucht man also irgendwo wieder nach festem Halt, nach Schutzmauern. Und deshalb sind in solchen Zeiten, das war damals so, wie es heute ist, in solchen Zeiten sind Lebenshilfeangebote gefragt. Schauen Sie die Zeitungen durch. Zeitungen, die heute hohe Auflagen haben, sind fast ausschließlich von vorne bis hinten lauter Lebenshilfeangebote. Ein Chefredakteur einer großen deutschen Zeitung sagte mir vor einiger Zeit, das ist das Einzige, was Auflage macht. Die Leute brauchen von der Erziehung bis hin zur Ernährung, bis zu allen Kleinigkeiten, lauter Beratung. Das Leben ist so kompliziert und unübersichtlich geworden, dass wir Consultants, Ratgeber, das ist der boomende Beruf überhaupt. Wir brauchen Orientierung, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Beratung. So war es damals auch, Lebenshilfeangebote boomten. Paulus, Jude, der eine Erfahrung mit Jesus von Nazareth, dem gekreuzigten und auferstandenen, machte, die sein Leben total umgedreht hat. Er war radikal kritisch dagegen gewesen und hat auch sein Leben so gestaltet, in entschlossener Gegnerschaft zum christlichen Glauben und zu den Leuten, die sich an Jesus Christus orientierten. Und dann war er der Wirklichkeit des Auferstandenen begegnet in einer Weise, dass all sein Denken total umgekrempelt wurde. Und er begriff, dieser gekreuzigte Jesus ist der allmächtige, ewige Gott in Person. Die Liebe Gottes ist im gekreuzigten und auferstandenen Jesus erkennbar und erfahrbar. Und ihm will ich gehören und er verwandelt mein Leben. Und dann nimmt eine Dynamik im Leben dieses Mannes Raum, die ist unglaublich. Und er ist es, der diese Botschaft von Jesus als erster wirklich weit nach Europa hineinträgt. Und er kommt nach Athen. Und in der Zentrale von Athen, auf der Agora, auf dem Marktplatz, da sind die Menschen und da sieht man, was alles läuft an Religion und Lebenshilfe. Da sind Philosophen und man diskutiert und Paulus studiert das. Gebildeter Mann, einer der gebildetsten Männer der Antike. Und er mischt sich ein in die Diskussion und bringt Jesus ins Gespräch. Er findet neugieriges Interesse, wie das in aufgeschlossenen Gesellschaften wie damals in Athen, wie heute durchaus in Europa der Fall ist. Menschen sind neugierig und fragen besonders nach dem, was neu ist, ob das die Möglichkeit für erfülltes Leben bieten könnte. Aber es ist natürlich auch viel Kritik dabei, ob das geht oder nicht geht. Und schließlich sagen sie, wir müssen das mal im Zusammenhang hören und wir wollen das beurteilen. Hier bist du schließlich in Athen und dann zerren sie ihn auf den sogenannten Areopag. Das war früher mal der oberste Gerichtshof gewesen in Athen, war zur Zeit damals sowas wie die Akademie der Wissenschaften. Und dort versammeln sich die Gelehrten, um zu beurteilen, ob das, was Paulus vorzutragen hat, ob das stichhaltig ist, ob man das ernst nehmen kann. Und dann tritt er dort auf und gibt Rechenschaft. Hochinteressant. Er macht ein Kompliment, eine Verbeugung vor der Kultur Athens und sagt, ich habe das alles gesehen. Auch die Ehrfurcht, die Verehrung der Gottheiten, der Religion, die bei euch sich ausdrückt, auch das kommt mir vor, als wäre es wie heute. Selten, selten ist eine Zeit so religiös gewesen wie die unsere. Es boomt in Sachen Religion in Europa. Jeder hat seine eigene und es gibt 1000 Angebote wie im Supermarkt, das war aber auch in Athen damals so. Und dann sagt er, ich bin durch eure Stadt gegangen, ich habe die Tempel und Altäre gesehen, die Namen der Gottheiten studiert und der Philosophien und ich habe einen Altar gefunden, auf dem stand dem unbekannten Gott. Und er sagte, ich bin gekommen, um euch zu sagen, was ihr unwissend verehrt. Das ist typisch. Religion bleibt im Unklaren. Die letzten Fragen, die letzten Gewissheiten fehlen. Und weil man ja nie weiß, haben ehrliche Sucher so eine Verehrung fürs Unbekannte gelassen. Dem unbekannten Gott. Man muss das unbekannte Schicksal irgendwie beschwächen. Man kann ja nie wissen. Vielleicht fällt es einen rücklinks an und dann ist man dran. Es zeigt aber auch unser Problem. Wir versuchen uns zu schützen und wissen doch letzten Endes nicht, wo ein Schutz für unser Leben ist. Wir suchen die Sicherheit und können sie nicht finden. Und dann sagt er, ich möchte euch verkünden, Gott ist der Schöpfer. Er hat Himmel und Erde gemacht, und weil er der Schöpfer des Weltalls ist, deshalb wohnt er natürlich nicht in Häusern und lässt sich von Menschen bedienen. Er ist nicht Teil seiner Schöpfung, genauso wenig wie der Schreiner ein Stück von seinem Stuhl ist. Und damit wird plötzlich deutlich, dass alles, was wir machen als Menschen, auch was wir uns selber ausdenken, über Gott doch nie Gott sein kann. Es ist doch unser Produkt. Es kann doch nicht der Schöpfer und Herr sein, an dem wir uns festhalten können. Es ist doch wie sich an den eigenen Haaren festzuhalten. So, und dann sagt er, der Schöpfer hat Menschen geschaffen und hat jedem das Leben und den Atem gegeben. Und dann kommt ein interessanter Satz. Und er hat festgesetzt, wie lange die Erde bestehen soll und in welchen Grenzen die Menschen leben soll. Damit sie Gott suchen. Ob sie ihn wohl fühlen und finden können. Und wirklich, er ist nicht ferne von jedem unter uns, denn in ihm leben, existieren und sind wir. Er sagt, Gott hat uns Menschen geschaffen und hat uns Grenzen gegeben, damit wir Gott suchen. Das, finde ich, ist ein äußerst interessanter Zusammenhang. Unser menschliches Leben ist ein begrenztes Leben und die Grenzerfahrungen räumlich, zeitlich, spielen eine enorme Rolle. Ob es nun so ist, dass ich sage, ich möchte das noch schaffen, aber die Zeit läuft mir weg, oder ob ich ans Ende meines Lebens komme und denke, jetzt ist es bald vorbei. Was bedeutet das eigentlich? Zeitliche Begrenzung. Überall da, wo wir Grenzen spüren, kommen Fragen. Fangen wir an zu suchen. Und weil solches Fragen, solche Grenzen zum Menschsein gehören, kommen in uns die Fragen hoch. Bei Katastrophen ist das besonders so. Haben Sie noch diese schrecklichen Bilder vor Augen? Eschede. Man sitzt in einem sicheren ICE, schwebt über die Bahn dahin, 250 Stundenkilometer, und dann plötzlich zig Tote. Ein Helfer erschüttert neben den Leichen. Plötzlich werden Abgründe aufgerissen. Wie viele Katastrophen haben wir in den letzten 12 Monaten in der Welt erlebt? Wie viele Zehntausende von Toten durch Naturkatastrophen, durch Gewalt? Wie viel Leid in den Familien im Sterben von lieben Menschen, die unseren Herzen nahe sind? Und immer wenn solche Grenzen kommen, dann brechen die Fragen auf. Was ist der Sinn? Wo ist die Kraft? Wie soll ich noch leben können? Man ist so niedergemacht, so zerrissen. Warum fragen wir eigentlich nicht früher? Warum um der Menschen und um Himmels Willen fragen wir nicht nach den Grundlagen unseres Lebens, solange wir stark und gesund sind? Dann tun alle so, als ob die Voraussetzungen ewig so bleiben müssten. Solange wir Geld haben, meinen wir hätten immer Geld. Solange wir gesund sind, denken wir wären immer gesund. Solange wir jung sind, meinen wir müssten immer so sein. Und so bescheuert, so bekloppt kann ja einer allein gar nicht sein, dass er sich nicht an 5 Fingern ausrechnen konnte, dass das eine Sache ist, die morgen weg sein kann oder in 3 Jahren. Das heißt, eigentlich hätte jeder vernünftigerweise die Chance, in ruhigen, stabilen Zeiten darüber nachzudenken, wer ist eigentlich mein Gott? Wer ist die Quelle meiner Sicherheit? Wer ist letzten Endes meine Anerkennung? Wer gibt mir die Orientierung für mein Leben? Wird das halten in der Krise? Muss man es erst darauf ankommen lassen, dass man gedankenlos und selbstvergessen durch die Zeit rennt und dann ins Elend stürzt und der Boden wird einem weggerissen und die Trümmer fliegen einem um die Ohren? Aber es ist so. Es gibt nur wenige Ausnahmen. Und ich flehe Sie an, widerlegen Sie mich an diesem Abend. So ruhig, wie Sie jetzt hier sitzen. So schön, wie so ein Abend miteinander ist. Und ich wünsche Ihnen, Sie wären in Situationen, auch innerlich, auch familiär, auch beruflich, wo Sie wirklich in Gelassenheit und Stabilität leben können. Bitte nutzen Sie doch dann die Situation, die Frage nach Gott zu stellen. Was trägt? Was gibt Orientierung? Was gibt Anerkennung? Da kann man mit ruhigem Blut, mit ruhigem Kopf, mit kühlem Kopf darüber nachdenken und wir können einander helfen. Aber wir können es ja nicht ändern. Menschen fragen in Krisen, wenn ihnen die Brocken um die Ohren fliegen und sagen dann, was trägt jetzt? So sagt Paulus, Gott hat uns zu begrenzten Menschen gemacht, dass wir suchen sollen. Das gehört zu unserem Menschsein. Begrenzt sein gehört zu unserem Menschsein. Seien Sie sich dessen bewusst. Verdrängen Sie das nicht. Das macht keinen Sinn, das alles zu vergessen und so zu tun, als ob man ewig und stabil lebte. Es hat wirklich keinen Sinn. Und dann sagt Paulus, ihr könnt euch wirklich trauen, die Fragen zu stellen und zu suchen, denn Gott ist da. Gott ist da. Er ist ja nicht erst da, wenn Sie an ihn glauben. Auf einen solchen Gott, der nur existiert, wenn Sie an ihn glauben, auf den könnten wir eh verzichten. Der ist ja unsere Einbildung, unser eigenes Produkt. Paulus sagt, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. In ihm leben, existieren und sind wir. Rein tatsächlich ist Gott in jedem Molekül gegenwärtig und näher als unsere Haut und der Herr des Universums, ob es uns passt oder nicht. Das aber schafft noch nicht die Gewissheit und Geborgenheit für mich, dass ich in Gott zu Hause sein kann. Ich weiß nicht, wie er zu mir steht. Ist er mein Freund, ist er mein Feind? Bin ich ihm egal? Hat er was mit mir vor? Was hat er mit mir vor? Hat er was mit mir zu tun? Was hat er mit mir zu tun? Paulus sagt, ja, Gott ist da. Und er hat uns die Begrenzungen unseres Lebens gegeben, damit wir wirklich die Fragen stellen, damit wir suchen. Und es lohnt sich, die Fragen zu stellen, weil Gott von sich aus die Grenze überschritten hat. Und er hat geredet und Antwort gegeben, bevor wir noch gefragt haben. Dann sagt er den Leuten, die dem Gerichtshof, kann ich mir das gut vorstellen, hier in dieser wunderbaren Halle, wo Sie so hier ringsrum sitzen und mir so zuhören, denke ich mir, mancher von Ihnen wird jetzt so mir zuhören, dass er das beurteilt und sagt, lass mal vortonnen. Erzähl mal, ob das was taucht. Gut, sagt Paulus damals den Menschen, die so etwas kritisch auch, aber suchend zuhörten. Ihr sollt wissen, Gott hat die Grenze überschritten. Er hat einen Menschen genommen, rausgewählt und hat festgesetzt, dass er die Schlüsselfigur für die ganze Welt werden soll. Er wird zum Schluss die Welt beurteilen, ob das Leben gelungen ist. Jesus Christus, durch die Auferweckung vom Tode, ist der gekreuzigte Jesus zur Schlüsselfigur für die Weltgeschichte und für jeden Einzelnen gemacht. Ihr dachten, mit der Kreuzigung wäre Jesus erledigt, widerlegt durch Kreuz, wie das beim Tod so ist. Aber Gott hat ihn auferweckt vom Tod und hat gesagt, der ist es. Sein Sterben am Kreuz kein Schwächeanfall, sondern es ist der Kraftakt der Allmacht Gottes in seiner Liebe, die uns sucht. So, und er sagt, er bietet jetzt, so sagt Paulus, diesen Mann Jesus an. Den Auferstandene, der Richter sein wird am Ende der Zeit. damit jeder umkehrt und ihm vertraut, sein Leben voll Vertrauen an dieser Schlüsselperson festmacht und dadurch verbunden ist mit dem ewigen Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erden, der uns die Sicherheit gibt, die unerschütterlich ist, der uns die Anerkennung gibt, dass ich weiß, ich bin wer, der uns die Orientierung zum Leben gibt und zeigt, was richtig und wichtig ist, der uns stützt und trägt in der Schwachheit. Die Einladung, sagt er, gilt allen. Ihr dürft umkehren, ja, er sagt, Umkehr ist nötig. Also wirklich 180 Grad Lebenswende. In der Richtung habe ich gesagt, ich bin mein eigener Boss und ich entscheide, was läuft, sonst läuft das Leben überhaupt nicht. Umkehr heißt, Jesus ist der Herr. Er ist die Schlüsselfigur. Von ihm erwarte ich die Heilung meines Lebens. Die Vergebung der Schuld dessen, was mich von Gott trennt. Und von ihm erwarte ich die Kraft. Und von ihm erwarte ich die Wegweisung. Er ist der Herr. So sagt Paulus das. Gott hat uns diese Schlüsselperson angeboten. Er wird zum Schluss der Zeit die Schlüsselperson sein. Alle werden das feststellen. Alle werden eines Tages ihre Knie vor Jesus beugen, als dem Richter aller Welt. Aber er ist heute da als diese Schlüsselperson und seine Hand ist ausgestreckt, die durchbohrte Hand vom Kreuz, dieses Qualitätszeichen der Liebe Gottes. Er stirbt für uns. Er lässt sich auf das Ja-Wort seiner Liebe festnageln am Kreuz und Gott bestätigt es in der Auferweckung und sagt, er ist es. Kehrt um. Glaubt ihm. Macht euer Leben fest an ihm. Was passiert? Was passiert in Athen? Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, da begannen die einen zu spotten. Die lachten sich kaputt. Hast schon mal jemand auferstehen sehen? Und die Griechen, die fanden das sowieso blöd. Sie sagten, wenn wir diesen Leib mal los sind, dann kann die Seele endlich flattern und so ab auf den Müll damit und so. Und dann ist der göttliche Geist, der ewige. Die fanden das albern, an die Auferweckung zu glauben. Das war nicht, so wie das in Europa immer ist. Nicht? Wir meinen immer, die Wahrheit ist irgendein blasser Gedanke. Aber Gott ist ein Gott der Geschichte. Er hat Himmel und Erde geschaffen. Er hat einen Leib geschaffen. Da geht es handfest zu bei ihm. Nicht mit tintenblütigen Gedanken, abstrakt, das heißt auf Lateinisch, das heißt weggezogen von der Wirklichkeit, sondern konkret, das heißt zusammengewachsen, richtig, fest, im Leben verwurzelt. Die Wahrheit Gottes ist im gekreuzigten Jesus und er bestätigt ihn, indem er den Toten aus dem Grab auferweckt und hineinverwandelt in die Wirklichkeit, für unsere Augen unsichtbare Wirklichkeit des Schöpfers. Und weil er ihn auferweckt hat und weil er den Tod besiegt hat, deshalb allein ist Jesus der, der uns solchen Halt geben kann. Er überschreitet die Grenze. Und jetzt, wenn diese Nachricht uns erreicht, ich erlaube mir zu sagen, sie erreicht sie heute Abend, dann ist die Frage, was wir tun. Wollen Sie sich abgrenzen gegenüber Gott? Sie haben es mit einem Gott zu tun, der die Grenze überschritten hat, Mensch geworden ist, ihnen nahe kommt. Die natürliche menschliche Reaktion ist eine Fluchtreaktion. Von Natur aus wollen wir lieber im Trüben fischen, so ein Nebel, höheres Wesen, das uns im Alltag nicht stört. Nachts sind alle Katzen grau. Wir sind auf der Flucht, ein Gott, den wir selbst erfunden haben, der passt uns in den Kram, der stört uns nicht bei unseren Geschäften. Wir suchen Bestätigungen, die finden wir am besten bei den selbstgemachten Einbildungen. Wenn es Gewissheit gibt, wenn Gott Wirklichkeit ist, dann könnte sie ja so sein, dass sie nicht uns in den Kram passt. Und deshalb schrecken wir zurück, wie man zurückschreckt, wenn im Dunkeln plötzlich das Licht angeht und man das schmerzhaft empfindet, weil plötzlich alles so aufgedeckt ist, was vorher so gnädig verborgen zu sein schien. Wie empfinden Sie das? Wollen Sie sich abgrenzen und ausgrenzen dem Licht von Jesus gegenüber? Ich habe Sorge, dass das die Reaktion sein könnte bei dem einen oder der anderen heute Abend. Sie sagen, nein, nein, das kommt mir zu nah, das will ich nicht. Lieber etwas Unklarheit, lieber etwas Nebel. Was war in Athen? Die einen spotteten. Spott ist ja das beliebteste Mittel, sich zu schützen. Das sieht so stark aus. Da zucken die anderen immer gleich zusammen, wenn man Spott über jemanden ausgießt. In der Regel ist Spott eine notdürftige Abdeckung von innerer Unsicherheit. Wenn einem kein vernünftiges Argument einfällt, das man mit Respekt vortragen kann, dann muss man spöttische Bemerkungen machen. Insofern entlarvt sich der Spötter selbst. Er ist selten so stark, wie er nach außen wirkt. Und es waren ja die Intellektuellen versammelt. Vom Abitur aufwärts ist das beliebteste Mittel, sich Dinge, die einem zu nahe kommen, vom Leib zu halten, indem man spottet, indem man Witze drüber macht. So ging es in Athen. Und manchmal habe ich gedacht, das ist die Masche Europas geblieben bis heute. Sie lachen sich kaputt. Und dann heißt es da, die anderen sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. Also vor Tagen, wir sind hochinteressiert, das war sehr interessant, was wir gesagt haben. Also so habe ich es noch nie gehört. Da müssen wir später nochmal drüber reden. Das hört sich ja ganz gescheit an, weil man ja wichtige Dinge nicht überstürzen soll. Und das wäre ja wirklich das Schlechteste, was man machen könnte. Aber deshalb machen wir 7 Abende, damit man wirklich gründlich nachdenken kann. Und Sie haben ja vielleicht auch nicht erst angefangen, jetzt darüber nachzudenken. Aber Sie wissen ja selber, da müssen Sie selber mit sich klarkommen darüber, ob das nun ein Ausdruck Ihres soliden Denkens ist oder ob das eine Ausrede ist, mit der man sich die Dinge vom Leib hält, auf die lange Bank schieben, weil man die Verbindlichkeit, die Schritte der Klärung im Leben. Jeder wird ahnen, wenn ich mit Gott in Berührung komme, kann ich das nicht nur in einer Diskussion hier im Kopf abfeiern, sondern das hat Wirkungen, die Liebe hat immer verändernde Wirkung auf unser Leben. Und da ist dann diese kritische Frage, will ich das wirklich zulassen, dass die Orientierung meines Lebens verändert wird, dass diese Kraft von Gott hineinkommt? Und ich weiß das gar nicht zu überschauen, wo das hinführen wird. Informieren Sie sich, die Bibel ist voller Informationen darüber, was Gott mit uns vorhat. Sie können es ganz gut wissen. Lesen Sie sie nur. Aber dann gibt es eben leider, und in Athen, und ich muss deshalb befürchten, es gibt sie auch heute in Europa, die Leute, die sagen, hochinteressant, später. Und dann heißt es hier, einige Männer schlossen sich ihm an und glaubten an Jesus. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, also aus der Stadt, aus dem Stadtparlament, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Die Damaris war sicherlich eine Unternehmerin, die war eine bekannte Frau beim Agora. Auf der Agora, auf dem Marktplatz, sich zu Paulus hielt und zu erkennen gab, dass sie sich für Jesus öffnete, da fingen die Leute an zu tuscheln. Jetzt war ich ja fast geneigt, Namen von Senatoren oder so zu nennen, also ich will das nicht tun hier, weil ja, die kennt man ja in Bremen zu gut und sonst nicht. Stellen Sie sich vor, stadtbekannte Politiker würden plötzlich hinstehen und sagen, ganz anders als bisher will ich umkehren und Jesus folgen. Dionysius Areopagita, Spitzenpolitiker von Athen, unerhört. Menschen, die plötzlich gespürt haben, es ist nicht wert, dass ich mein Prestige im Schaufenster dekoriere. Es ist es nicht wert. Das Leben ist zu kostbar. Ich bin der Wahrheit begegnet.
Und die Wahrheit ruft zur Umkehr. Festmachen an dem lebendigen Gott, der sich in Jesus offenbart hat. Nun, um offen zu sein, in Athen waren es wenige. Wir wissen noch nicht mal, ob damals in Athen, wir haben nie was davon gehört, eine Gruppe entstanden ist, die eine Gemeinde gebildet hat. Es war an anderen Orten anders, als es in Jerusalem zum ersten Mal die gleiche Botschaft war. Umkehr, festmachen an Jesus, hier hat Gott seine Hand ausgestreckt, kamen in einer Versammlung 3000 Menschen zum Glauben an Jesus Christus. So ist es ganz verschieden. Die Stunde reif ist, ob Menschen sich öffnen. Athen, Jerusalem, Korinth, Bremen, Budapest, Warschau, Zürich, Paris, Lyon, wo auch immer. Was wird heute Abend sein? Wenn Sie sich zurücklehnen und sagen, nur mal langsam, oder lassen Sie die Liebe Gottes, lassen Sie den auferstandenen Jesus an Ihr Gewissen klopfen. Na, vielleicht haben Sie die Pantomime von Carlos Martinez noch im Blick. Dieser innerlich zerrissene Mensch, so zwei unkoordinierte Teile, die völlig gegensätzlich waren und sich bekämpften. Durch das Kreuz von Jesus wurde ein zerrissener Mensch zu einer Einheit. Und das Herz schlug. So etwas habe ich vor Augen jetzt. Dass Menschen hier sind, die innerlich kämpfen. Die Sehnsucht zieht sie. Und der Widerstand und die Rücksichtnahme auf wer weiß was, zieht sie zurück. Und es ist ein Kampf in ihnen. Und Gott ruft sie. Komm, ich habe dich schon immer geliebt. Ich habe dich geschaffen. Du bist ein kostbarer Gedanke. Du bist deine eigenen Wege gegangen. Gott ist dir nachgelaufen. Bis in den Tod am Kreuz nachgelaufen, um dich aus der Tiefe zu holen, dir deine Sünden zu vergeben und zu sagen, komm, du bist geschaffen, Gottes geliebtes Kind zu sein. Entfremde dich ihm nicht, verliere dein Leben nicht, verspiel es nicht. Kehr heim, kehr um, mach dein Leben fest an ihm. Das ist die Stunde heute. Und so lade ich Sie ein. Die ersten Christen in den ersten Jahrhunderten, die das begriffen, die sagten, was ist jetzt unser Leben? Und dann sagten sie, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, die Schlüsselfigur. Er hat unser Leben gerettet. Er ist der, der es gerettet hat. Er hat es geheilt. Er ist der Heiler, Heiland. Und dann nahmen sie die Buchstaben dieser Worte, Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter, und stellten sie hintereinander und lasen in der griechischen Sprache das Wort Ichthys, und das heißt Fisch. Und das ritzten sie in die Wände, in die Mauern der Katakomben, als Erkennung in Rom, als Erkennungszeichen. Das ist unser Leben. Jesus Christus, Gottes Sohn, ist der Retter meines Lebens. Längst bevor das Kreuz das Erkennungszeichen der Christen war, in den ersten Jahrhunderten war es der Fisch. Und deshalb haben wir uns gedacht, das soll heute Abend unser Treffpunkt sein. Ich möchte die unter Ihnen, die sagen, ich habe mir das überlegt, ich habe das gehört, ich möchte die Einladung von Jesus annehmen. Ich möchte Kontakt mit ihm machen. Ich möchte Vergebung von ihm empfangen. Ich möchte ihm folgen. Die sollen aufstehen von ihren Plätzen. Und hier nach vorne kommen, Treffpunkt ist der Fisch. Hier vorne. Und wenn Sie kommen, sagen Sie damit, Jesus, ich möchte mein Leben dir öffnen. Und ich werde Sie bitten, das mit mir zu beten. Ich werde Ihnen das vorsprechen und Sie dürfen das, wenn Sie es wollen, laut nachsprechen als Ihr persönliches Gebet. Jesus, ich habe deine Einladung gehört. Ich öffne dir mein Leben. Ich danke dir für die Liebe. Ich bitte dich um Vergebung für meine Sünde. Und du sollst der Herr meines Lebens sein. Dir will ich folgen. Das ist dann ein Anfang. Es ist nur ein Anfang, ein erster Schritt. Aber daraus kann dann ein Weg werden. Sie werden spüren, wie er sie an der Hand nimmt und wie er in Gemeinschaft mit ihnen lebt und wie er ihnen sein Wort schenkt und wie seine Kraft sie innerlich verändert und wie die Liebe von Gott in ihnen brennt und ihr Leben wärmt. Das wird eine neue Bewegung in ihrem Leben sein. Lebendige Fische schwimmen gegen den Strom. Auch das ist ein schöner Gedanke, der immer bei dem Fisch kommt. Jesus Christus, Gottes Sohn und Retter. Wenn Sie diese Einladung heute Abend annehmen wollen, dann bitte ich Sie, aufzustehen und nach vorne zu kommen, hier vorne sich still zu versammeln. Wir wollen eine Zeit haben des ruhigen Nachdenkens und wer kann, möge beten. Die, die diesen Kontakt zu Christus haben, sollen uns im stillen Beten helfen. Viele unter uns sind da, die innerlich kämpfen und zerrissen sind, die sehr wohl wissen, dass Gott zu ihnen gesprochen hat, aber die auch die anderen Stimmen hören, die sagen, lass das. Und lassen Sie sich von den Äußerlichkeiten schon gar nicht abhalten. Wir sind froh, dass heute hier diese Halle so voll ist. Nun ist das aber, sitzen Sie ganz da oben, das ist ein langes Treppenhaus. Gott ist einen viel längeren Weg zu Ihnen gegangen, der ist ganz nah. Machen Sie sich auf den Weg, kommen Sie durchs Treppenhaus. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeigen Ihnen den Weg, Sie werden sich nicht verlaufen. Und wir haben Zeit und Ruhe und kommen Sie hierher, damit wir ein Anfangsgebet miteinander beten. Sie werden sagen, kann ich das nicht so machen? Man kann das selbstverständlich. Nur, ich sage Ihnen, es wird Ihnen helfen, einen äußeren Schritt zu tun, indem Sie erkennbar sind, wie Damaris, die Frau in Athen, wie Dionysius, der Stadtpolitiker von Athen, erkennbar zu Jesus getreten ist. Das prägt dein Leben. Nur das, was wir äußern, gestaltet unser Leben. Und nur wenn sie zu erkennen geben, dass sie zu Jesus gehören wollen, werden sie andere Menschen finden, die ihnen weiterhelfen. Das ist doch klar. Wer kann ihnen denn von der Stirn ablesen, was an Kämpfen innerlich in ihnen vorgeht? Wenn das alles nur gute Vorsätze in ihnen bleiben, dann werden sie allein sein. Und allein geht das ein, wie eine Flammenkopf, den man drüber stülpt, erstickt. Deshalb habe ich die Freiheit, Sie zu bitten, aufzustehen, nach vorne zu kommen, damit wir gemeinsam beten können. Der Chor wird ein Lied singen und hören Sie dieses Lied. Es ist ein Gebet, dass Sie innerlich mitbeten können. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Ich muss mich nicht erst ändern, nicht erst besser machen. Ich darf wirklich zu dir kommen. Kommen Sie, jetzt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden mit nach vorne kommen und auch zum Gespräch, wenn Sie es möchten, später bereit sein. Auch wenn Sie eine andere als die deutsche Sprache sprechen, kommen Sie getrost. Es werden hier Menschen sein, die Ihre Sprache sprechen.
Gott hat viele Wege, Menschen zu erreichen. Da vertrauen wir ihm und seinem guten Heiligen Geist, dass er Menschenherzen erreichen kann. Das ist einer von vielen Wegen, den wir miteinander gehen, den Pro Christ geht. Ich möchte Ihnen das anbieten. Gott bedrängt uns nicht. Er rückt uns nicht auf den Pelz, aber er lädt uns ein. Und diejenigen, die heute Abend gemerkt haben, das möchte ich gerne, Kontakt machen mit Gott, die lade ich ein, mitzubeten, in der Stille. Und danach vielleicht hier nach vorn zu kommen. Jesus, ich habe deine Einladung gehört. Ich danke dir, dass du mich liebst. Ich öffne dir mein Leben und ich bekenne dir meine Sünde und ich bitte dich um Vergebung. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Von heute an möchte ich mit allem, was ich bin und habe, mit dir leben. Ich danke dir, dass du mich annimmst als dein Kind. Amen.